Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
Ja, und ich bin Petra Köpping.
Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
Wir wollen heute sprechen über
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
Politik in Sachsen.
Naja, und was uns als Ministerinnen und Minister so bewegt.
Das ist die A-Seite.
Viel Spaß beim Reinhören.
Na, hallo Peter. Pfingsten gut überstanden, gut erholt.
Sehr gut, wir haben es lange nicht gesehen, lieber Martin, weil du schon wieder in der Welt unterwegs warst, ne?
Na, einer muss es doch machen.
Ja, das stimmt. Wir haben dich ja schon mal Außenminister genannt von Sachsen.
Also gut erholt, viele Kraft.
Ja, und du auch?
Ja, na, wir brauchen jetzt ein bisschen Kraft, ne? Jetzt so der Endspurt vor der Europa- und Kommunalwahl, 9. Juni. Ja, ich habe gleich am Sonntagabend noch Plakate gehangen für die Europa- und Kommunalwahl. Ja, Europawahl. Steht vor der Türe. Was verbindest du mit Europa?
Naja, den Wohlstand, den wir in Deutschland haben, das ist ja wohl eindeutig. Den haben wir durch Europa. Deutschland ist Exportnation, das weißt du besser als ich. Und deswegen glaube ich, wenn also hier irgendwas ins Wanken gerät, was Europa betrifft, würde das Deutschland vielleicht am meisten von allen europäischen Ländern tief treffen. Und deswegen finde ich es toll, dass die Menschen ab 16 wählen können. Das hätten wir ja für Sachsen übrigens auch gerne. Mhm. Das ist ja sowas, was wir als SPD immer anstreben. Aber eben auch Europa selber, die Gemeinschaft, dass man über Grenzen fahren kann, dass man nicht warten muss. Was man immer merkt, wenn es gerade irgendwo Grenzkontrollen gibt. Ich fahre ja gerne mal nach Griechenland mit dem Auto. Und da siehst du ja die Grenzkontrollen zwischen Ungarn und Serbien. Und da stehst du zum Teil 7-8 Stunden, wenn du Pech hast. Und daran sieht man, welcher Wert das ist, dass wir quer durch Europa reisen können und manchmal nur gucken, ach ja, das ist ja schon Belgien, ach ja, das ist ja schon Österreich. Das finde ich großartig. Wie geht's dir?
Also das letzte Bild ist auch eigentlich das für mich Prägende, dieses absolute Geschenk zu haben, in Europa zu leben, weil wir ja noch Grenzen kennen.
So ist es.
Also ich kann mich noch an die Grenzen erinnern, selbst zu unserem Nachbarn nach Tschechien, wo du dann in Rensko standst. Oder wenn du dann nach der Wiedervereinigung auch noch Niederlande, Polen, Frankreich, egal wohin, überall waren Grenzen. Und diese Selbstverständlichkeit jetzt, ich finde das faszinierend, ich finde es einfach schön. Man muss nur aufpassen, dass es nicht schon wieder zu selbstverständlich ist, das merkst du ja auch. Ja, und schon auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es nun eindeutig, wenn man sich jetzt mal hinstellt und schaut, wie gerade die Welt neu verteilt wird, welche Macht China inzwischen gewonnen hat und wie die andere Macht, die USA, versuchen dort sich gegenseitig die Vormachtstellung zu sichern, dann frage ich mich immer, wer glaubt denn tatsächlich, dass das kleine Deutschland gegenüber China oder gegenüber Nordamerika überhaupt mithalten kann? Das geht nur mit Europa. Das geht nur, wenn du mal diese 500 Millionen Menschen, die es in Europa gibt, sozusagen auch als Gegengewicht gegenüber anderen mit einbringst. Und deshalb hast du auch komplett recht. Es wäre für Deutschland die Katastrophe, wenn Europa scheitert, weil unsere Wirtschaft, also Europa hängt natürlich schon auch an der deutschen Wirtschaft. Wir sind hier schon Zugpferd massiv mit dran.
Können wir auch stolz drauf sein.
Ja, natürlich. Ja. Und das haben die Leute auch hart erarbeitet. Ja. So. Und auf der anderen Seite, wenn Deutschland aus der EU austreten würde, wie es ja manche glauben, als Alternative anbieten zu können, das wäre ja schlichtweg die Katastrophe. Es wäre der wirtschaftliche Niedergang.
Weißt du, mich wundert das besonders, weil wir ja, die gelernten DDR-Menschen, wie ich immer sage, genau wissen, was uns Freiheit eigentlich bedeutet hat. Es war eines der zentralen Themen bei der Wiedervereinigung, dass wir endlich in Freiheit leben können. Und jetzt dieses Denken wieder abzuschirmen, wieder Grenzen dicht zu machen, das ist für mich so unglaublich, die das ja erlebt hat, dass man vielleicht nach Tschechien fahren konnte, aber eben nicht nach Österreich. Das war ja genau der Unterschied, ich kam ja gar nicht hin. Und dass diese Freiheit jetzt geopfert werden soll für Phantasten, die sich da was zusammenreimen und an Geld zählen, ob wir einen Euro mehr geben oder weniger, den wir fünffach zurückbekommen. Ich mache mal Beispiele, wir bekommen ja auch in Deutschland selber. Da gibt es übrigens eine sehr schöne digitale Übersicht darüber, was Deutschland alles mit europäischen Mitteln fördert, wenn wir schon vom Geld reden. Und ganz konkret bei mir sind es die Produktionsschulen, über die wir ja viel diskutiert haben, wenn dies sich verändert.
Alle zwei Jahre. Gibt es auch einen in Moritzburg?
Ja, genau, die habe ich auch besucht mit dir zusammen. Genau. Ne? Das war ein tolles Erlebnis. Und da kann ich nur sagen, das sind alles Projekte, die durch die Europäische Union gefördert werden und von denen wir natürlich auch profitieren. Und was in England, Großbritannien gerade passiert, das weiß man. Also ich glaube, wenn die das Rad der Zeit zurückdrehen könnten, würden sie es gerne tun. Und das darf man nicht aufs Spiel setzen. Und gerade wir mit einer Erfahrung, dass Freiheit uns so viel bedeutet, da was zu riskieren, das verstehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht.
Hm. Und sind wir ja in den letzten Wochen ziemlich konfrontiert und schockiert worden dadurch, dass der Europaabgeordnete Matthias Ecke, für die Demokratie Plakate hingehangen hat, der sozusagen für die Wahl geworben hat, brutal niedergeschlagen wurde. Was hat das mit dir gemacht?
Naja, da ich ja selber solche Erlebnisse habe, wie du auch übrigens, auf die Persönlichkeit, auf die Familie, Angriffe vorgenommen worden sind, bei mir in Form des Fackelzugs. Du hattest ja auch so ein spezielles Erlebnis, wo ich deine Frau manchmal noch sehe. Das macht ja was mit den Familienangehörigen, aber hier ging es ja sogar um körperliche Gewalt. Ja. Und mit welcher Brutalität da so ein junger Mann, der sich für Europa einsetzt, der diese Weltoffenheit propagiert, dort vorgenommen worden ist von, ehrlich gesagt, Minderjährigen, die allerdings ein rechtes Gesinnungsgut dahinter stecken haben. Das ist erschreckend ohnegleichen. Und ich kann nur sagen, dass das einfach ein Erlebnis ist, was einen tiefen Stich ins Herz so verabreicht, weil man sich, ehrlich gesagt, in der Demokratie, in der wir leben, in der Freiheit, in der wir leben, sowas gar nicht vorstellen kann. Und insofern bin ich wirklich dem Matthias auch sehr dankbar, wie schnell er nach der ersten Operation, nach den ersten Behandlungen wieder in der Öffentlichkeit gestanden hat. Ich durfte neben ihm stehen, als wir in Leipzig im jüdischen Zentrum gestanden haben und dort wirklich nochmal gesagt hat, er wird sich nicht einschüchtern lassen, er wird weitermachen. Und für mich steht Matthias natürlich nur symbolisch für die vielen anderen, die zurzeit eben auch Anfeindungen erleben. Das sind Ehrenamtliche, das sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landräte und eben auch in allen Bereichen. Also wenn jemand denkt, das betrifft mich ja nicht, der täuscht sich. Ich war vor 2 Wochen bei einem Arzt, der während der Corona-Zeit in Freiberg sehr viel geimpft hat. Er hat mir einen Brief gezeigt, eine Mail gezeigt, wo der massiv mit Morddrohungen überzogen worden ist. Und zwar nicht zur Corona-Zeit, sondern heute. Hm. Sie sind ein Mörder und solche Dinge. Also es ist unglaublich. Und wo ich einfach sage, hier braucht es den Schutz dieser Menschen. Die müssen das Gefühl haben, dass wir hier sicher sind in diesem Land. Und das ist die grundlegende Aufgabe, für Sicherheit von Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, zu sorgen. Hm. Wie siehst denn du das also gerade auch jetzt mit den Forderungen?
Mich hat das schon deshalb geschockt, weil es soll ja eine Stimmung erzeugt werden oder es ist ja auch schon eine Stimmung erzeugt worden, wo sich Menschen dann die Frage stellen, ob sie sich engagieren. Mhm. So. Und ich war natürlich schockiert, aber auf der anderen Seite, gleich am Sonntag gab es ja am Polandplatz in Dresden, also in der Gegend, wo das ja passiert ist, eine spontane Kundgebung, wo über 3000 Leute gekommen sind. Ja. Und das fand ich so ermutigend, ja, weil ich habe dort eine ehrliche Betroffenheit erlebt. Weil ich habe ganz viele Wahlkämpfer von allen Parteien, also von CDU, FDP, Linke, Grüne, SPD getroffen, die ja alle am gleichen Wochenende gestartet sind. Das war ja der offizielle Start der Plakatierung, deshalb waren die alle an diesem Wochenende unterwegs. Und du hast den richtig angesehen, die Betroffenheit, weil sie haben sich, genau wie du sagst, die auf einmal gesagt, das hätte mich auch treffen können.
Ja.
Das hätte mich auch treffen können. Das war jetzt nicht irgendwie nur eine Solidarität mit jemand anders, sondern das war eine ganz ehrliche Betroffenheit. Und ich habe aber auch wiederum mit einem gesprochen, der mir sagte, dass seine eigene Frau am Frühstückstisch gesagt hat, er soll bitte keine Plakate aufhängen, die brennen uns noch das Haus an. Mhm. Also genau da ist wirklich Angst geschürt. Und das meine ich, wenn so eine Stimmungslage schon entstanden ist, dass Leute Angst haben, sich für eine Demokratie einzusetzen, dann ist wirklich was ins Kippen gekommen. Und deshalb war wiederum es wirklich so wichtig, dass diese Demo stattgefunden hat und auch diese Berichterstattung hat auch viele aufgewacht oder aufgeweckt und hat gesagt, nee, Moment, hier ist auch eine Grenze. Und von daher hoffe ich tatsächlich, dass das jetzt so ein Fanal war, wo auch die Leute sehen, Moment, man kann sich politisch auseinandersetzen. Man muss nun wahrlich nicht einer Meinung sein, aber es gibt eine Grenze dessen, wie man sich auseinandersetzt. Und Matthias Ecke ist jetzt wohl einer mit der bekanntesten Sozialdemokraten, weil er eben auch im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht der Demokratie in Sachsen gerade mit ist. Und wiederum ist er dadurch auch ein Zeichen der Ermutigung, zu sagen, wir machen weiter, wir kämpfen und so was. Und ich habe ganz viele Rückmeldungen von Leuten bekommen, die mit Politik sonst gar nicht so viel zu tun haben, die das aber bewegt hat, denen das nahegegangen ist. Und so kann ich nur, können wir beide ja nur den Appell loswerden. Leute, geht am 9. Juni zur Wahl. Es geht um etwas. Und selbst wenn ihr euch, wenn man unzufrieden ist mit vielen Dingen, fragt euch, wer die besten Ideen und Konzepte hat, dieses Land und Europa voranzubringen.
Ja, das sehe ich genauso. Wir als Politikerinnen und Politiker können unsere Programme vorstellen. Wir können sagen, was wir inhaltlich machen wollen. Aber wir können es nicht bei jedem Einzelnen, der in Sachsen wählen gehen kann, sondern es bringt auch eine Pflicht derer, die wählen gehen, sich zu informieren und sich kundig zu machen. Das betrifft sowohl das Thema Europa. Am Wochenende gab es auch einen Post eines AfD-Abgeordneten, der vor einer AWO gestanden hat und gesagt hat, hier wird zukünftig Remigration stattfinden. Und das sind alles solche Äußerungen, wo ich einfach sagen muss, das dürfen wir nicht stehen lassen. Mhm. Und deswegen sind die Menschen wirklich aufgefordert. Wie haben wir noch gekämpft zu DDR-Zeiten um ein wirkliches Wahlrecht, was wir ja damals gar nicht hatten. Da gab es eine Liste der Nationalen Front. Und jetzt muss ich dieses Recht auch wirklich einfordern, damit wir hier in Sachsen nicht nur regierbare Verhältnisse, sondern demokratische Verhältnisse behalten. Und da hoffe ich auch, dass so schlimm wie so ein Ereignis ist, aber eben die Menschen zum Aufwachen bringt und sagt, nee, das ist wichtig. Also ich hatte das Erlebnis am Wochenende jetzt über Pfingsten, dass die Ersten ihre Briefwahl absolviert haben und mir gesagt haben, ich bin dieses Jahr wählen gegangen, ich habe das sonst nicht gemacht bei der Europawahl. So nach dem Motto, das geht schon seinen Gang. Aber dieses Jahr war mir es wichtig und das sehe ich genauso. Hier geht es nicht um alles, aber um alle. Mhm.
Ja, und nochmal den Aufruf an alle, ja, sagen wir zwischen 16 und 22-Jährigen, die jetzt das erste Mal zur Europawahl wählen können. Geht wählen, überlegt euch, wer euch am besten vertritt, was eure Ideen sind und nehmt eben Europa nicht als etwas Selbstverständliches, sondern gestaltet es
mit. Und informiert euch nicht nur über TikTok, auch das will ich einfach nochmal sagen.
Ich glaube, ein sehr wichtiger Hinweis.
Ja, es gibt noch sehr viele andere Informationsquellen, die auch leicht erklärbar sind. Also ich will nochmal verweisen auf die Übersicht, die es jetzt gibt über Europa, was die einzelnen Länder über Europa alles an Möglichkeiten erhalten haben, bis hin für junge Leute, die eben in jedem Land studieren können, zur Europäischen Union. Und das sind doch alles Errungenschaften, die, wie man sieht, in Großbritannien ein Stück nach unten gefahren worden sind. Und das dürfen wir nicht zulassen, gerade junge Leute. Und wir sind natürlich auch immer ansprechbar, das will ich auch nochmal sagen. Man findet uns jetzt überall. Und insofern sollte man diese Gelegenheiten wirklich dringend nutzen.
Mhm. Ja. Gut, da kommen wir mal zu den politischen Themen, die uns noch so bewegen, auch hier im Freistaat Sachsen. Ich kann dir erstmal nur noch mal gratulieren. Du hast es ja nun geschafft, das Integrationsgesetz durch den Landtag zu bringen. Ja. Damit sind wir ja bundesweit einer der wenigen Länder, die das jetzt auf eine rechtliche, saubere Beine gestellt hat. Das war ja nicht einfach. Wir haben auch hier im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja, komplett zufrieden?
Naja, also ich bin zufrieden, dass es uns gelungen ist, übrigens als zweites ostdeutsches Bundesland. Damals konnte ich noch sagen, das erste, aber Mecklenburg-Vorpommern hat uns überholt. Die haben es ein wenig früher beschlossen als wir. Trotzdem bin ich sehr stolz darüber und sehr froh, auch wenn nicht alle Wünsche mit dem Integrationsgesetz sofort in Erfüllung gegangen sind. Wir wissen, dass wir bei dem Thema Integration noch viel zu tun haben, aber ich muss auch sagen, wir haben viel erreicht. Ich will es auch mal positiv sehen. Und insofern ist das Gesetz wirklich eine Grundlage für die Landkreise, für die Städte und Gemeinden, aber auch für uns als Land, welche Maßnahmen und wie wir Integration unterstützen können. Und dass das was Positives ist, will ich auch nochmal hervorstellen. Du kennst die Zahlen besser als ich. Dass wir zum Beispiel bei den ukrainischen Geflüchteten mittlerweile uns an die Spitze gestellt haben von denen, die in Arbeit gekommen sind. Und genauso gilt das für andere Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge, die tatsächlich mittlerweile einen wichtigen Bestandteil der Arbeitswelt beanspruchen und ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Und ich trenne eben nicht zwischen Geflüchteten und den Arbeitsmigranten. Also für mich sind es alles Menschen. Und dort wertvolles Potenzial zu verschenken, das können wir uns glattweg nicht leisten. Vor allen Dingen nicht bei den Ansiedlungen, die du unter anderem für Sachsen organisiert hast. Denn die brauchen Menschen, diese Ansiedlungen. Und da ist das ein wichtiger Beitrag. Deswegen freue ich mich. Was noch nicht ganz so weit ist, das werden wir dann evaluieren, ist, inwieweit kann ich Landkreise und Städte und Gemeinden auch verpflichtend beteiligen an diesem Prozess. Das wird oft von unseren Migrantenorganisationen bemängelt, vielleicht auch zu Recht. Aber das ist ein zweiter Schritt. Wir haben es erstmal geschafft, das Gesetz zu beschließen. Und das so kurz vor einer Wahl, da bin ich ehrlich gesagt stolz drauf.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Aber nicht für mich, sondern für die Menschen, die zu uns kommen.
Aber da steckt ja trotzdem viel politische Arbeit drin und vor allem Beharrungsvermögen. Ja. Denn du weißt das noch besser, mit wie viel Gegenwehr man auch gerechnet hat oder zu rechnen hatte und auch mit wie viel Gegenwehr man konfrontiert war. Weil das Wort Integration wirkt bei manchen unterschiedlich.
Die einen, Trigger, ja.
Die einen finden das als die grundsätzliche Notwendigkeit, dass Menschen integriert werden. Und andere meinen, du meinst immer andere. Also ja. Das ist schon, aber deshalb hast du gut gemacht.
Dankeschön. Aber wie gesagt, mir geht es vor allen Dingen um die Menschen, die es betrifft. Und wenn wir schon über Integration reden und über Menschen aus anderen Ländern, du warst in anderen Ländern, du warst in Italien. Was hast du da gemacht? War da schönes Wetter?
Nein, es hat geregnet. Mailand stand echt? Unter Wasser. Ich war mit einer Wirtschaftsdelegation in Norditalien, was ja die Industrieregion Italiens ist, vor allem Automobil. Das war das Hauptthema. Also wir hatten eine Kombination zwischen Zukunft des Automobils, Zulieferindustrie, Transformation des Automobilsektors und Smart City, weil es immer die Frage ist, welche gesellschaftliche Bedeutung hat diese Veränderung und wie gehen Städte zum Beispiel im Stadtumbau damit um. Mhm. War total spannend, auch diese Mischung zu erleben. Wir hatten ja viele Unternehmer aus diesem Bereich mit der Automobilindustrie. Was ich als Impuls mitgebracht habe, ist, dass sie zum Beispiel in Emilia-Romagna, das ist ist eine dieser vier Industrieregionen, die Hochschulen zusammengeschlossen haben zu einer Automobilhochschule. Mhm. Und da habe ich mir nur überlegt, Moment, in Sachsen hat eigentlich auch jede Hochschule irgendwie einen fachlichen Anteil, der mit Automobil oder Mobilität zu tun hat. Ob das die technischen Universitäten sind, die Leipziger, die Fachhochschule in Zwickau natürlich zuvörderst, auch andere, Bergakademie und so weiter. Und da ist auch so der Gedanke entstanden, warum wollen wir nicht eigentlich auch in Sachsen so eine Art virtuelle Automobiluniversität schaffen, indem wir diese Bereiche, die da sind, zusammenbringen. Also das war so ein Impuls, der bei mir ein Nach- und Mitdenken angeregt hat. Weil die begründen das vor allem auch mit dem Fachkräftemangel. Die sagen, wir sind doch als Region nur interessant, auch für Fachkräfte, wenn wir ein ordentliches Forschungs- und Lehrangebot haben. Ja, das trifft doch uns in Sachsen auch. Also von daher, ich bin noch an diesem Thema dran, zusammen mit AMZ, das ist ja unser Zuliefer-Cluster, die Idee auch mit voranbringen, ob man daraus wirklich mal ein Konzept für Sachsen machen kann.
Braucht man denn das wirklich, Martin?
Ja.
Weil wenn alle Vollzeit arbeiten gehen würden, dann brauchen wir doch das alles gar nicht. Dann hätten wir genug Arbeitskräfte, oder?
Über Arbeitszeit können wir kleiner mal reden. Ja. Ich wollte nur diesen Gedanken nochmal bringen bei Italien. Wir hatten ja nun auch Smart City, das heißt, wir hatten zum Beispiel mit Stadtplanern gesprochen. Und Mailand ist eine Autostadt gewesen. Oder ist
ich kenne das
nach
nur
wie
als
vor?
Modestadt.
Ja, das war so klar. Der Stadtentwickler, ein Deutscher, Andreas Kippa, hat uns dort durch einen Stadtteil geführt und das war schon faszinierend. Und ich glaube, dass auch viele unserer Kommunalpolitiker, die mit waren, gesehen haben, dass was geht. Also, dass man sich nicht immer nur damit abfinden muss, dass hier eine Straße ist, sondern dass man eben auch Dinge verändern kann, Schritt für Schritt. Also es ging schon um eine behutsame Veränderung, weil Menschen auch ganz schnell überfordert reagieren und sagen, wollen wir nicht. Mhm. So. Aber die erleben das jetzt als absolute Aufwertung, wenn die auf einmal so einen grünen Streifen haben, wenn ein Park entstanden ist und einfach die Autos unter dem Park langfahren und so weiter und so fort. Also das war sehr inspirierend und am Schluss war ich dann noch in Rom. Da war die Wirtschaftsdelegation aber schon zu Ende. Die Reise endete am Donnerstag in Bologna. Ich bin dann noch Donnerstagabend nach Rom gefahren. Da war ich dann weniger als Wirtschaftsminister, sondern eher als stellvertretender Ministerpräsident, weil mich natürlich schon auch diese ganze Krieg- und Friedenfrage logischerweise wie uns alle sehr beschäftigt. Und mich hat die Aussage des Papstes zur weißen Fahne sehr irritiert, weil er sie an die Ukraine adressiert hat. Mhm. Und ich wollte gerne verstehen, warum. Mhm. Ja. Natürlich hatte ich jetzt keine Audienz beim Papst.
Wollte ich fragen, warst du etwa bei ihm?
Aber ich habe zumindest mit seinem außenpolitischen Berater gesprochen, mit dem Kardinal Guarini. Ich habe auch mit einem zweiten Kardinal gesprochen, der für die Ökumene zuständig ist und damit auch für die Ostkirche, also die orthodoxe Kirche, wo es inzwischen keine Gesprächsfäden mehr gibt. Und wir waren uns immer ganz schnell einig, dass natürlich es um den Frieden geht. Aber die Frage des Weges dahin und was ist ein gerechter und stabiler Frieden, wie reformfähig sind diese Staaten, lagen wir dann doch weit auseinander. Also ich bin sehr nachdenklich, auch aus dieser Rom-Reise zurückgekommen. Denn wir reden zwar über die Ukraine, aber wenn man sich anschaut, du hast Gazastreifen, den Krieg dort, du hast die Ukraine, du hast generell die Veränderung auf der Welt. Da kann man schon ins Grübeln kommen.
Mhm. Naja, wie soll ich jetzt den Übergang finden zur Arbeitszeit? Ne? Ja. Du hast dich da öffentlich geäußert und nochmal, du warst jetzt im Ausland, wir sprechen von Fachkräftemangel, wir werben ja zum Teil auch Fachkräfte an im Ausland und dann sagt man, also die sollen nur alle mehr arbeiten, dann brauchen wir das eigentlich gar nicht, oder wie siehst du das?
Naja, also es gibt schon einen indirekten Hinweis zur Italienreise, weil während der Reise wurde ich von den Journalisten gefragt, was ich denn zum Beispiel zu den Äußerungen des Ministerpräsidenten...
Bin ich ja gleich reingefragt, das war ja genau der den Grund.
Äußerungen des Ministerpräsidenten stehe, der das Recht auf Teilzeit in Frage gestellt hat und der auch der Meinung ist, wir müssen alle länger arbeiten und so etwas. Und das Ärgerliche an der Debatte ist ja, dass es ja auch wieder nur eine Stimmung bedient. Mhm. Ne? Weil wenn du jetzt mit Unternehmern redest, die klatschen zum großen Teil Beifall, weil die sagen, wir haben ein Arbeitskräfteproblem, also müssen wir alle länger arbeiten. Klingt ja auch logisch. So. Aber es ist vielleicht mit der Lebenswirklichkeit nie ganz in Verbindung zu bringen. Und die Teilzeit in Frage zu stellen, das ist nicht nur absurd, sondern ist auch kreuzgefährlich. Weil das würde zum Gegenteil führen, dass Menschen sogar weniger arbeiten. Denn Menschen entscheiden sich ja bewusst für Teilzeit, ja, weil manche auch unter Druck, weil es gar nicht anders geht, zum Beispiel Familie, Pflege und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Andere, weil sie das mit ihrem Lebensmodell in Übereinstimmung bringen wollen. Aber jemand, der sich entscheiden muss, pflege ich jetzt meine Eltern und gehe parallel in Teilzeit arbeiten oder muss ich Vollzeit arbeiten oder pflege meine Eltern, dann ist die Entscheidung entweder oder. Und wir haben die höchste Vollbeschäftigung gerade in Sachsen und die haben wir, weil wir auch Teilzeit haben. Also von daher finde ich diese Diskussion gefährlich simpel, es nur auf diese Formel zu bringen, arbeiten wir halt alle ein bisschen länger und bitte nicht in Teilzeit. Das geht völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei und hilft uns vor allen Dingen. Wir müssen eher, also ich verstehe ja das Argument, dass man sagt, dass man durchaus auch Bedingungen schafft, dass man auch länger arbeiten kann. Ja, zum Beispiel auch Menschen, die in die Rente eingetreten sind, die Bedingungen weiterhin zu verbessern, dass die auch nach der Rente weiterarbeiten können. Was zum Beispiel jetzt abschlagfrei möglich ist. Auch Bedingungen auf Arbeit selber so zu verändern, dass Menschen auch gerne freiwillig länger arbeiten wollen und nicht, solange es nie ausgenutzt wird. Mhm. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie viel Überstunden in Deutschland angehäuft werden, dann ist ein Teil von den Überstunden ja schon sozusagen geplante Überstunden, was ich nicht fair finde. Ich kenne ganz viele Beschäftigte, die selber auch ein Gespür dafür haben, dass es gerade notwendig ist für das Unternehmen, jetzt mal einfach um eine Stunde dran zu hängen oder sogar mal am Sonnabend auf Arbeit zu kommen. Und das machen die, weil sie da eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen haben. Aber sie machen es so lange, wie sie merken, dass sie nicht damit ausgenutzt werden.
Ja, die Ostdeutschen arbeiten ohnehin schon länger als die Westdeutschen, das kann man auch mal sagen. Die Frauen ohnehin, dass sie mehr Frauenanteil am Arbeitsprozess da sind. Und ich kann zumindest für meinen Bereich sagen, in der Pflege, also wenn dort das Modell der Vollzeit käme, Arbeitszeit käme, würden viele aufhören, weil sie das gar nicht schaffen können, weil das eine körperlich einfach sehr schwere Arbeit ist. Und wir wissen ja ohnehin, dass in der Pflege nicht so lange gearbeitet werden kann. Also das wäre ein großes Problem für uns. Klar gibt es den Einzelnen, wo man vielleicht auch mal positiv über Arbeit reden sollte. Und wenn ich manchmal den Radiosender montags anmache und höre, oh, liebe Leute, leider müssen wir schon wieder arbeiten, das finde ich auch nicht ganz toll, weil Arbeit auch was Schönes ist. Das kann nämlich auch Spaß machen und macht auch den meisten Spaß. Ich finde, da gehört auch eine positive Besetzung dazu. Und die Bedingungen müssen halt stimmen. Du hast Fälle genannt, wo es einfach beides nicht geht. Das Gleiche trifft zu für alleinstehende Erziehungspersonen, das können Männer, Frauen sein, die das einfach nicht vereinbaren können. Und wir brauchen Kindertagesstätten, die eben tatsächlich auch eine Vollarbeitszeit möglich machen. Das sind alles Rahmenbedingungen, über die man reden muss. Ich bin ja auch ein Typ für das Lebensarbeitszeitmodell, wo man tatsächlich, wenn man Familie zu versorgen hat. Das kann in der Pflege, das können Kinder sein, dass man da weniger arbeiten kann, um in der Zeit, wo man das vielleicht nicht muss, mehr zu arbeiten. Auch das ist ja ein Modell. Ich glaube, diese Flexibilität, das ist das, was es heute braucht. Und wenn eine Firma in 4 Tagen Arbeitszeit seine Aufträge schafft, dann soll sie das doch tun. Also alles immer zu verdammen und mit Schwarz oder Weiß anzumalen, das halte ich für schwierig. Das wird in der neuen Zeit, in der wir leben, nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir diese Flexibilität. Und das ist eigentlich so das, wofür ich bin. Ja. Dass man sich anguckt, ich nehme nochmal so ein schönes Beispiel aus der Pflege. Ich weiß es nicht, ob man früh um 6 Frühstück machen muss für die zu Pflegenden im Pflegeheim. Weil das eine junge Frau, die 2 Kinder für den Kita fertig macht, für die Schule fertig macht, nicht schafft. Dann wäre es besser, man könnte vielleicht um 9 frühstücken. Das wäre ich zum Beispiel so ein Modell. Ich will gar nicht früh aufstehen, auch als zu Pflegender nicht. Und dann könnten alle davon profitieren. Das sind so Dinge, wo ich glaube, da geht vielen in Einrichtungen, was eigentlich die Einrichtungen auch schon machen. Aber darüber redet man nicht, sondern eben nur über die Vollarbeitszeit. Das finde ich auch viel zu kurz gesprungen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also dass das Thema des Arbeitskräftemangels eine relevante Frage ist.
Absolut, ja.
Unbestritten. Ja. Aber ich warne eben vor solchen simplen Lösungen, weil die wirklich mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben. Und auch wenn ich vielleicht in der SPD zur Minderheit gehöre, ich bin auch kein großer Freund der generellen 4-Tage-Woche. Mhm. Für das eine Unternehmen passt das super.
Ja, darum sage ich flexibel.
Und das Unternehmen, ich habe ja auch mit Unternehmen gesprochen, die es gemacht haben. Und die sagen, toll, wollen sie auch nicht zurückdrehen. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass es ein bisschen aus der Zeit fällt, wenn man das als eine generelle Lösung will. Das hat aber wiederum nichts mit dem Arbeitszeit selber zu tun, sondern das heißt ja schlichtweg, ja, wir brauchen die Flexibilität, aber wir brauchen auch den Schutz des Einzelnen und ansonsten stimmt der Einzelne ab, weil aufgrund des Mangels jeder auch seinen Preis kennt und sich's aussucht. Er oder sie können sich's aussuchen.
Ja. Und junge Leute gucken anders auf die Arbeit als vielleicht meine Generation noch und insofern sollten wir das akzeptieren und respektieren und die Möglichkeiten dafür schaffen.
Jetzt hast du schon aus deinem Bereich berichtet, Pflege, dass das dort ohne Teilzeit gar nicht möglich ist. Vielleicht, wie ist denn generell gerade die Versorgungslage in dem Pflegeheim?
Naja, ich würde sie als relativ dramatisch bezeichnen. Dramatisch deswegen, weil natürlich auch in unseren Pflegeeinrichtungen, wir haben in Sachsen davon ca. 700, um eine Größenordnung zu nennen, haben damit das größte stationäre Verpflegungssystem in ganz Deutschland, weil wir eben so viele ältere Menschen haben und weil nach 1990 viele junge Menschen weggegangen sind und die fehlen natürlich den Älteren, wenn es ums Pflegen geht. Deswegen haben wir so einen hohen Anteil an stationärer Pflege, also Pflegeheime. Und dort ist die Lage einfach so, dass die Kosten natürlich mittlerweile steigen. Ich erlebe Einrichtungen, wo 50% der Bewohnerinnen und Bewohner nur dort leben können, weil sie zusätzlich Sozialhilfe beantragen. Ich hatte eine Einrichtung, da waren es 120 Bewohnerinnen und Bewohner, da waren nur 6, die keine Sozialhilfe hatten. Und das beunruhigt mich, weil es auf der einen Seite dazu führt, dass Verwandte, Freunde, die jemanden ins Pflegeheim anmelden wollen, sagen, nö, das ist zu teuer, da gehe ich nicht hin, weil es auch zu Pflegende gibt, die sagen, ich will keine Sozialhilfe. Die schämen sich dafür, was auch falsch ist an der Stelle. Und dann gibt es natürlich die Situation, dass die dann zu Hause bleiben, vereinsamen und zum Teil leider auch verwahrlosen. Und das dürfen wir nicht zulassen als Gesellschaft. Und deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass wir eine Pflegereform bekommen. Eine Pflegereform, in der man über die Kosten spricht. Und wir als Gesellschaft müssen uns darüber einig werden, was uns die Pflege von älteren Menschen oder von Menschen mit einer Behinderung wert ist. Also diese Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen, die müssen wir gesellschaftlich stellen. So wie sie momentan aufgestellt ist, wird es für die Perspektive nicht funktionieren. Und da bin ich der Meinung, dass sowohl der Staat in der Pflicht ist, als natürlich auch derjenige, den es betrifft und natürlich auch über eine Pflegekasse wir uns überlegen müssen, ob da die Beitragsbemessungsgrenzen zum Beispiel die richtigen sind, dass diejenigen, die mehr Geld verdienen, vielleicht auch mehr einzahlen, dass man solche Varianten miteinander bespricht. Immer wenn ich das im öffentlichen Raum mache, sagen alle, ja, das muss sein. Aber wenn es dann konkret wird, muss die Bereitschaft der Gesellschaft eben auch da sein, wie wir mit unseren zu pflegenden Menschen umgehen. Und das ist noch ein Stück Weg, den wir da gehen müssen. Und wir als Freistaat müssen uns natürlich auch klar sein, ein Pflegeheim muss saniert werden, das muss auf den modernsten Stand gebracht werden. Das kostet Geld. Und dieses Geld wird momentan von den zu Pflegenden bezahlt. Das können im Monat bis zu 400 bis 700 Euro sein. Also das ist doch ein erheblicher Anteil der Kosten, die ein zu Pflegender bezahlen muss. Und da muss man sich überlegen, wenn die rausfallen würden, solche Gedanken gibt es auch, dann heißt das, dass das jemand tragen muss. Und wer ist das dann? Sind wir das als Freistaat? Und diese Fragen, die sind zu beantworten. Und da sind wir im Moment in einer großen Diskussion. Und du weißt, dass ich auch gerne mal auf Karl Lauterbach schimpfe, wenn es gerecht ist. Aber ich sage auch, das sind dicke Bretter, die er hier bohren muss, weil sie eben viele Jahre lang nicht angefasst worden sind. Wir haben uns auf diese Zeit nicht eingestellt. Und das müssen wir jetzt tun, weil die Menschen in Not sind. Und ich möchte einfach nicht, den Satz gestatte mir noch, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, zu Hause verwahrlosen und vereinsamen.
Wie ist denn der Fahrplan? Ist es denn realistisch, dass wir in dieser Legislaturperiode des Bundes noch eine Pflegereform hinbekommen?
Nein, eine erste Stufe hat er angefasst. Das wird in Stufen umgesetzt. Okay. Und in der ersten Stufe ist zum Beispiel, dass wenn jemand ausgebildet wird, auch das war ein Beitrag der zu Pflegenden, die das mitbezahlt haben, der ist raus. Also das ist abgekoppelt, sodass die Ausbildung der Pflegekräfte nicht mehr auf Kosten der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner durchgeführt wird. Das ist so ein erster Ansatz. Aber die großen Kosten entstehen eben durch die anderen Kostenblöcke, wie ich es gerade gesagt habe, durch die Investitionen in die Pflegeeinrichtungen. Da gehören auch ein paar Dinge gerade gezogen. Also zum Beispiel, wenn du im Pflegeheim bist und machst eine Arztrechnung auf und willst ein Rezept, wird das über die Pflegekasse bezahlt. Wenn du aber zu Hause gepflegt wirst und machst auch die gleiche Arztrechnung, die gleiche Rezepte reichst du ein, dann wird das über die Krankenkasse bezahlt. Das sind für mich Dinge, die kann man nicht erklären. Die müssen einfach geklärt werden. Und das sind so zwar Kleinigkeiten, aber das sind Dinge, die wichtig sind für die Gesamtkostenblöcke. Und hier im Osten leiden wir besonders unter der Steigerung der Pflegekosten, weil eben wir jetzt auch die Tarifanpassung der Pflegekräfte, die richtig sind, die sollen gutes Geld verdienen und ordentlich verdienen, weil die eben jetzt auch gekommen sind. Und die sind bei uns, wir waren bisher immer diejenigen, die am wenigsten bezahlt haben für die Pflege. Und da ist der Aufwuchs eben besonders hoch. Ich will aber noch mal auf den zweiten Teil eingehen, das sind die pflegenden Angehörige, weil nur 30% aller, die Pflege brauchen, leben in Pflegeheimen. Die anderen werden zu Hause gepflegt.
30%
leben in Pflegeheimen, so, 70% werden zu Hause gepflegt. Und das ist so eine Größenordnung, über die spricht selten jemand. Und da gibt es auf der einen Seite, wir hatten gerade letzten Sonntag die Woche der pflegenden Angehörigen eröffnet, übrigens mit Sebastian Krumbiegel, ein sehr schönes Rahmenprogramm gemacht und wo man auch nochmal gezeigt hat, wie man sich die entsprechende Hilfe und Unterstützung organisieren kann, wer da alles dasteht. Die Träger waren mit vor Ort, das war wirklich sehr, sehr nett. Aber es kommen eben wenig pflegende Angehörige. Und warum? Weil die keine Zeit haben. Die sind zu Hause und sind von früh bis spät bei ihren Angehörigen, die sie eben immer brauchen. Das ist ein Job über 24 Stunden. Und das ist auch ein Bereich, wo ich finde, dass der viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung braucht. Und natürlich müssen wir auch dort über die Bezahlung der Menschen reden. Was mache ich denn, wenn ich jahrelang meinen Vater, meine Mutter oder vielleicht auch mein Kind, weil es ein pflegebedürftig ist, pflegen muss? Und wie komme ich mit der Gesellschaft und den Umständen dort zurecht? Also auch ein ganz, ganz großes Thema. Und da will ich wirklich an der Stelle nochmal allen, die in der Pflege unterwegs sind, ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, weil die sind oft im Ehrenamt unterwegs. Wir machen auch gute Sachen, also die Nachbarschaftshilfe, die wir zum Beispiel in Sachsen machen. Es macht nur Sachsen, kein anderes Bundesland, wo ich tolle Menschen erlebe, dass man eben mal mit jemandem, der zu Hause ist, alleine ist, einsam ist, ins Kino gehe oder zum Kaffee trinken gehe oder mal in den Zoo gehe oder in den Park. Einfach so eine Begleitung, dass ich, weil ich vielleicht alleine mich nicht traue oder vielleicht auch nicht weiß, wo ich noch hingehen soll, weil das alles so neu alles ist für einen älteren Menschen. Da haben wir auch ein sehr schönes Programm und deswegen großes Dankeschön, die sich um Menschen, die Pflege und Hilfe und Unterstützung brauchen, kümmern. Da sind wir nicht schlecht aufgestellt in Sachsen. Aber Sorge macht mir die Perspektive, dass das eben alles auch bezahlbar bleibt.
Da würde ich trotzdem mal nachfragen, gerne, weil das ist ja auch ein Widerspruch oder ist ja auch eine Diskrepanz. Weil auf der einen Seite sagst du, schon jetzt sind die Menschen total finanziell belastet, die Betroffenen. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite sagst du, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was uns denn Pflege wert ist. Ja. Da wird dann über eine Pflegevollversicherung diskutiert oder über andere Pflegekostenanteile. So oder so wird es auch um Geld Geld gehen. Es geht immer um Geld, aber die Frage, wer es erbringt. Hast du denn eine gewisse Präferenz, was jetzt sozusagen die Modelle betrifft? Weil eine Belastung wird es sein, aber wie verteilt man es gerecht auf die Schultern?
Ja, es wird sicher so sein müssen, dass ein Teil über den Bund und die Länder finanziell bereitgestellt wird. Das wird sonst nicht anders realisieren sein. Das Zweite ist natürlich die Pflegeversicherung selber. Wir zahlen hier 6,4%. Und ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, die hat eben diese Beitragsbemessungsgrenze. Und die Menschen, die viel Geld verdienen, die müssen dann ab einem bestimmten Einkommen nichts mehr bezahlen. Und da könnte man nach oben schon nochmal nachsteuern, um die Beiträge für die Pflegeversicherung einfach zu stabilisieren. Mhm. Indem man mehr Leute, die mehr Geld verdienen, auch dort einzahlen lässt. Das ist so ein zweiter Bereich. Und der dritte sind natürlich auch schon die Pflegenden selber. Und das wissen die auch. Die wollen auch ihren Beitrag leisten. Die wissen ja, und egal in welcher Pflegeeinrichtung ich bin, am Freitag war ich in Chemnitz, in dem AWO-Pflegeheim. Da frage ich die alten Leute natürlich, wie gefällt es Ihnen denn hier? Übrigens war da einer, der war, glaube ich, 95. Und der hat zu mir gesagt, warum habe ich noch keinen Computer? Das fand ich großartig. Oder eben auch, dass mit bestimmten digitalen Sachen Erleichterungen geschaffen werden können. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, denen geht es gut dort, sagen die mir auch, es gefällt ihnen dort, sie werden gut versorgt und haben nette Betreuer und freundliche Begleitung. Und ich habe es auch gesehen, ich sage es mal so, wenn da einer aufsteht, da kommt sofort jemand an und unterstützt ihn und hakt sich ein und führt ihn da den Weg lang. Also diese kleinen Alltagsdinge, die Menschen, die eben gebrechlich sind, aus welchen Gründen auch immer, brauchen. Das vergisst man immer und ich appelliere auch ein bisschen an die Gesellschaft, auch das will ich nochmal sagen. Manchmal gucken wir immer nur zu anderen. Und dann sehe ich einen alten Menschen oder jemanden, der Hilfe braucht, vor mir und fasse nicht an. Also auch diese Art von Unterstützung, die man in der Gesellschaft braucht, da sollten wir uns auch alle nochmal an die eigene Nase fassen, ob wir da nicht ein Stück selber machen. Mhm. Wer hat das noch nicht gesehen, dass ein älterer Mensch versucht hat, einen Stuhl in der Gaststätte beiseite zu schieben und schafft das nicht? Und manchmal, da denke ich, Kinder steht auf und hilft und einfach. Hilft also einfach. Diese Hilfe, die mahne ich auch nochmal ein Stück an. Da müssen wir besser werden, zumal wir im Jahr 2030, schon im Jahr 2030, das älteste Bundesland in ganz Deutschland vom Durchschnittsalter her sein werden.
Also auch hier wieder der Appell, ganz klar zu unterstreichen. Karl Lauterbach hat den ersten Reformschritt vorgelegt. Weitere müssen folgen. Du hast schon gesagt, ganz, ganz dicke Bretter, die da zu bohren sind. Aber wir brauchen auch die gesellschaftliche Debatte, weil wir müssen es dann gemeinsam auch schultern.
Und das wünsche ich mir hier, eine breite Diskussion mit Betroffenen, mit Leuten, die noch nicht betroffen sind, weil betroffen sein kannst du morgen auch.
Ja,
so. Passiert ein Unfall, eine Erkrankung, wo du ab Tag 2 im Grunde genommen Pflege brauchst. Das geht dann so schnell. Und deswegen, das müssen wir als Gesellschaft diskutieren, wie wir damit umgehen werden. Und manchmal, da kriege ich ja auch gesagt, ich wünsche mir die DDR-Zeiten zurück. Und da sage ich, ehrlich gesagt, hätte ich gerne ein Museum für die Pflegeheime, die wir in der DDR hatten. Ich glaube, das wünscht sich niemand zurück.
Nee.
Weil wir auch gut mit unseren Menschen umgehen. Und das soll auch so bleiben. Und dafür kämpfe ich und werbe ich.
Ja. Wie schon gesagt, Karl Lauterbach hat diesen Schritt jetzt gegangen. Aber Karl Lauterbach hat auch ein anderes Gesetz mit dir gerade in der Mache, wo es jetzt etwas schwieriger ist. Auch darüber hast du hier im Podcast schon häufiger mal gesprochen. Gibt es denn was zum Krankenhausgesetz Neues?
Naja, ich kann schon öffentlich sagen, dass ich mich sehr geärgert habe. Geärgert, dass die Stellungnahme, die die Bundesländer zur Krankenhausreform gemeinsam einstimmig eingereicht haben, dass von dieser Stellungnahme die Verbesserung in dieser Krankenhausreformgesetz, wie zum Beispiel, dass wir die Planungshoheit behalten, dass wir Ausnahmeregelungen treffen können, weil jedes Bundesland einfach anders ist oder eben auch die Finanzierung, was die Investitionen betrifft. Um mal drei Beispiele zu nennen, ich kann nicht die ganzen 7 Seiten nennen, die wir da aufgeschrieben haben und dass davon eben nichts berücksichtigt wurde. Das ärgert mich wirklich, weil wir als Länder natürlich nicht eine Stellungnahme der Stellungnahme halber machen, sondern weil wir dort Verbesserungsbedarf sehen. Es gibt gute Dinge in dem Reformgesetz, das will ich auch sagen, was die Grundfinanzierung der Krankenhäuser betrifft. Wir brauchen diese Reform auch. Aber ich finde, dass die Kompetenz derer, die tagtäglich mit ihren Partnern arbeiten in den Ländern, nicht einfach ad acta gelegt werden soll. Und jetzt haben wir am 29. Mai eine gemeinsame Runde mit Karl Lauterbach, habe ich gerade die Einladung kurz vor einer Stunde bekommen. Und dort wollen wir uns nochmal über die Stellungnahme der Länder verständigen, wie die denn jetzt eingebunden werden kann in den nächsten Prozess. Und das ist uns als Länder wirklich sehr, sehr wichtig. Und gerade wir in Ostdeutschland, wir haben eine Reform hinter uns. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt, um mal so einen Vergleich zu bringen. Also wir haben in Sachsen, es ist ja nun bekannt, 76 Krankenhäuser. Wenn ich jetzt nach Rheinland-Pfalz gucke, was vergleichbar mit Sachsen von der Größe her ist, die haben über 100 Krankenhäuser. Die sollen ihre Krankenhäuser behalten. Ich habe nichts dagegen. Aber uns noch welche wegzunehmen, da würde ich die Grundversicherung nicht mehr sichern. Das wird mit mir nicht gehen.
Ja, Ja, es geht ja um den Frieden in dieser Gesellschaft. Ne? Also, und
das ja, Gesundheitssystem, ist Gesundheitswesen das ist absolut wichtig. Und deswegen muss die stationäre Versorgung, die ambulante Versorgung eng miteinander harmonieren. Die muss einander übergehen. Man nützt es ja auch nichts, wenn jemand, ich sag mal, relativ zügig aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber noch Hilfe braucht beim Alltag, um den zu bewältigen. Wer holt meine Medikamente? Wer kocht für mich? All diese kleinen Dinge und das ist nicht gesichert. Und wo ist mein Arzt, der mich dann ab morgen betreut und untersucht, ob alles funktioniert? Wer verbindet meine Wunden? Also all die Fragen, die stehen und es muss miteinander harmonieren. Und da haben wir eben tatsächlich Nachholbedarf, wenn ich das so sagen darf. Und es gibt einen Bereich, der gestärkt worden ist. Das sind die Universitätskliniken und die großen Städte. Aber wir sind eben auch ein ländliches Bundesland. Und deswegen kämpfe ich so darum, dass wir unsere 76 Krankenhausstandorte erhalten, auch wenn sie sich inhaltlich verändern müssen und spezialisieren müssen. Da sind wir uns einig mit Karl Lauterbach. Aber dieser Weg, wie wir ihn beschreiten, da muss er Vertrauen zu uns haben in den Bundesländern. Und damit die Menschen vor Ort das Vertrauen nicht verlieren.
Ja, dann gucken wir doch mal, was jetzt noch vor uns liegt. Was hast du denn in den nächsten Tagen geplant?
Naja, ich habe es ja gesagt, ich bin im Moment sehr, sehr viel im Land. Das ist falsch gesagt, im Moment. Ich bin eigentlich immer viel im Land unterwegs. Ich habe mal jetzt gehört, dass ich die höchsten Fahrtkosten von allen Ministern hätte. Also insofern ist mir das immer ganz wichtig, dass ich in Einrichtungen fahre für die Kindernothilfe, die ich auch letzte Woche besucht habe, was außerordentlich spannend war, wenn Kinder quasi aus der häuslichen Umgebung herausgenommen werden müssen, weil tatsächlich die Kindesgefährdung ansteht. Das war sehr beeindruckend für mich. Aber auch ansonsten werde ich diese Woche wieder viele Einrichtungen besuchen, nächste Woche auch, um vor Ort zu sein, um zu gucken, was das eine, Pflege haben wir gerade besprochen, Krankenhäuser haben wir gerade besprochen, was das tatsächlich in der Praxis bedeutet, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich sammle da mal sehr viel von den Eindrücken ein. Da bin ich also am Freitag zum Beispiel beim Perspektivwechsel, werde ich in einer Seniorenbegegnungsstätte Mittagessen mit ausgeben. Und das sind so Sachen, die ich jetzt diese Woche vorhabe. Also sehr viel vor Ort Arbeit, die aber, das weißt du von mir, mir sehr, sehr wichtig ist. Und wie sieht es bei dir aus?
Na, ich bin natürlich auch bei meinen Themen. Also zum einen arbeite ich natürlich diese Auslandsreise nach, weil ich habe dir erzählt, dass ich das mit dieser Universität ganz interessant finde. Mobilität ist für mich sowieso gerade ein zentrales Thema. Mhm. Ich werde auch wieder einen eigenen Thementag machen. Und eine Fernsehsendung zum Thema Mobilität, aber auch einen Thementag beim Zoll. Ja, da geht es um Produktsicherheit, weil zum Portfolio meines Hauses gehört durchaus auch genau dieses Thema, neben Arbeitsschutz auch Produktsicherheit. Total spannendes Thema. Auch ein Berührungspunkt zu dir, ne? Verbraucherschutz, Produktsicherheit. Am Sonnabend eröffne ich hier mit dem Christopher Street Day.
Oh, das finde ich gemein, da kann ich nicht.
Sonst machst du es ja immer, aber ich bin auch immer mit dabei.
Ja, du, da ist ein Bürgermeister verstorben und da gehe ich auf die Beerdigung. Deswegen musste ich da leider abwägen, aber schön, dass du es machst.
Nee, das ist doch klar. Ja, und wir haben dann unseren internationalen Wasserstoffkongress, den zweiten, den wir als Ministerium veranstalten. Mhm. Und das ist mir deshalb wichtig und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass es uns gelungen ist, es wirklich als einen internationalen Wasserstoffkongress zu etablieren. Das sieht man ja dann immer, wer kommt, also inwieweit die Delegationen aus unterschiedlichen Ländern das auch als Angebot wahrnehmen, weil auf der Welt gibt es genügend Wasserstoffkongresse. Mhm. Ne? Alle reden gerade darüber und deshalb ist es schon ein Hinweis, wenn man dann zu unserem kommt, dass man uns in dieser Frage einfach auch ernst nimmt, dass wir hier eine Expertise haben. Da bin ich schon sehr stolz darauf, dass uns das mit gelungen ist. Und naja, wie bei dir auch, Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Wir haben angefangen in unserem Podcast mit Europawahl und enden jetzt damit auch, ne? Weil es heißt einfach auch, dass wir weiterhin dafür werben, dass Menschen zur Wahl gehen, zur Kommunal-, Kreistags- und Europawahl.
Briefwahl geht schon.
Dass Briefwahl jetzt schon geht, dass man bitte diejenigen wählt, denen man zutraut, gute Lösungen zu finden, die auf dem demokratischen Boden stehen, die uns helfen, dass das Land besser wird. Ja, das ist das, was uns so umtreibt.
Aber einen Werbeblock müssen wir noch einschieben. Ja, den Tag des offenen Regierungsviertels, der wird am 2.6. von 11 bis 18 Uhr stattfinden, wo wir ja alle in unseren Ministerien, ich sag mal, unsere Arbeit präsentieren. Du wirst jetzt verstehen, dann bist du dran. Ich werbe jetzt mal für mein Haus. Also wir haben uns wirklich ein tolles Programm einfallen lassen für den Tag. Dieses Mal auch mit unseren Verbänden, die sich um Tiere kümmern. Das heißt, wir werden wieder Tiere
vor Ort haben. Das ist unfair. Tiere zieht immer bei
Familie. Ja, darum muss ich das sagen. Ich habe nun mal kein Feuerwehrauto. Und deswegen muss ich jetzt mal meine Kaninchenzüchter in den Vordergrund stellen. Die kommen nämlich, da freue ich mich sehr drüber, weil wir mit denen natürlich auch immer eng zusammenarbeiten, was den Tierschutz betrifft. Aber eben auch viele gesundheitspräventive Sachen. Man kann bei uns diesmal einen AIDS-Test machen, wo man auch sofort das Ergebnis bekommt. Natürlich immer im geschützten Raum, so dass man für sich sein kann mit einem Arzt in der Beratung. Da werbe ich auch nochmal dafür, weil das auch ein Thema ist. Du hast den Christopher Street Day angesprochen, aber auch für viele andere Menschen, die sich manchmal nicht so trauen, in eine Praxis zu gehen, weil das immer so klingt, hallo, kommen Sie mal rein mit dem AIDS-Test. Also das möchte ich nicht, sondern das machen wir im geschützten Raum. Aber diese Möglichkeit besteht bei uns. Und insofern werbe ich sehr dafür, uns zu besuchen. Was macht denn ihr Schönes?
Naja, mit Tieren, das ist ja fies. Ja, aber die Feuerwehr steht bei uns, weil wir sind ja zusammen mit dem Innenministerium.
Ja, und natürlich muss ich mich ja
hervortun. Haben wir mit unserem Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch immer wieder die Partner, die mit ihren großen Fahrzeugen da sind.
Ja.
Also das ist, da schlägt das Techniker- und Technikerinnenherz natürlich laut. Vielleicht, ich überlege mir gerade, ob ich ein Katzenbild irgendwo hinhänge, damit die Leute auch zu mir kommen und nicht nur zu dir.
Na, ich werde vorher mal um den Block gehen und das schnell runternehmen, wenn es da hängt. Die müssen doch auch mal zu uns kommen.
Aber im Übrigen, also Leute, kommt alle zum offenen Regierungsviertel am 2. Juni von 11 bis 18 Uhr hier im Regierungsviertel. Peter Köpping und ich sind auch da, wir freuen uns. Ja, dann sehen wir uns und dann wünschen wir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.